Daniel Kübelböck oder wildes Oberschenkelgerubbel. Als Daniel das erste Mal vor der DSDS-Jury stand, dachte ich spontan, singen, aber schon, hoi. Irgendwie hat er was, fragt sich nur was. Da war so mir nichts, dir nichts, ein talentiertes, schräges Vögelchen zu uns ins Casting reingestolpert. Ein echtes Unikum, ein Nichtsänger mit Stimme, eine Personality, die Wiedererkennungswert hatte, ein unangestrengter Spaßmacher. Also ließen wir ihn ins Recall kommen, nach dem Motto, schauen wir doch mal, was der noch so auf der Platte hat. Wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht ahnen, wie wichtig Daniel für DSDS werden würde. Schon nach ganz kurzer Zeit begriff ich, hoppla Dieter, diesen kleinen Bayern hast du voll unterschätzt. Da baute er nämlich gerade mit seinen 1,65 Meter vor mir in meiner Garderobe auf und meinte kackfrech, hey Herr Bohlen, du und ich, wir müssen uns mal unterhalten. Ich war erstmal baff, aber gleichzeitig dachte ich auch so, Mensch, das Kerlchen hat ja echt Mut. Also, wenn du immer zu mir sagst, Kermit der Frosch, regte er sich auf, das tut mir total weh. Ich bin nicht Kermit der Frosch und ich möchte auch nicht mehr, dass du Kermit der Frosch zu mir sagst. Pass mal auf, antwortete ich. Ich habe in der Sendung Kermit der Frosch eigentlich zu jemand ganz anderem gesagt. Aber das ist dann an dir hängen geblieben, dafür kann ich nichts. Daniel guckte einen Moment verwirrt. Okay, trotzdem finde ich es nicht gut, wenn du immer sagst, ich könne nicht singen. Meiner Meinung nach kann ich schon singen. Und was heißt das eigentlich, ich treffe die Töne nicht? Ich treffe die schon. Und wenn das ein bisschen anders klingt, wie ich das mache, dann klingt das eben ein bisschen anders. Ist doch alles Geschmackssache. Ich schluckte und wollte gerade antworten, da legte Daniel nochmal schnell nach. Ach ja, und wo wir gerade dabei sind, das wollte ich dir auch noch mitteilen. Für die Sendung ist mein Plan der. Ich will mindestens unter die ersten drei kommen. Später könnte ich moderieren, ich könnte Kinofilme spielen, ich glaube, ich bin ein guter Entertainer. In der Sekunde hatte ich erstmalig das Gefühl, Mann, der will das mit aller Macht. Plötzlich fiel mir auch wieder das Gejammere der anderen Kandidaten ein. Manu, wir können nicht schlafen, der Daniel, der ist die ganze Zeit nur am Singen üben. Das geht uns total auf den Keks. Irgendwie konnte ich mich total in diesem Daniel wiederentdecken. Wir waren seelenverwandt. Da war dieses gleiche, das schaffe ich in den Augen, wie bei mir damals. Auch mich hatten vor 25 Jahren die alten Säcke von der Plattenfirma wegzubeißen versucht, wie einen lästigen Floh im Pelz. Ey, zieh Leine, lass uns in Ruhe, du kannst nicht singen, deine Stimme klingt kacke, du nervst. Es ist das ewig alte Lied. Die Plattenbranche stöhnt zwar, ach, wir wollen mal was Neues, was Innovatives. Steht dann aber einer da, der anders singt und anders aussieht, ist der Mut der Herren Entscheidungsträger gerade im Klo auf Tauchstation. Und plötzlich wurde mir unangenehm bewusst, der besserwisserische, 30 Jahre ältere Sack, der keinen Belief hatte, der war auf einmal ich. 2 Wochen vor den Aufnahmen zum Superstar-Album United schickte ich allen 10 Finalisten eines meiner berüchtigten Demo-Tapes zu. 12 niegelnagelneue Kompositionen. Gesingt, instrumentiert und aufgenommen von Fadi Bohlen. Dazu ein Brief, hier bitteschön anhören und auswendig lernen. Wir nehmen am so und so vielten das Superstar-Album auf. Als dann alle bei mir im Studio in Tötensen versammelt waren, hörte ich nur noch ein einziges Gestöhne und Gejammere. Vanessa quengelte, Mensch, wir hatten doch zu wenig Gelegenheit, unsere Titel einzuüben. Andrea jaulte, ich hab die Melodie vergessen. So ging das in einer Tour. Alles scheiße. Eigentlich kenne ich die Nummer gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich heiße. Der Einzige, der da stand, der genau so wenig Zeit gehabt hatte wie alle anderen und der nichts zu meckern hatte, war Kermit, der Frosch. Der kannte jede der 12 Nummern von A bis Z auswendig, obwohl sein Englisch so lala war, hatte er den Text top drauf, wusste exakt, wie die Melodie ging, war überhaupt super, hyper, mega motiviert. Der wollte singen. Der drängelte sich ans Mikrofon. Der fragte, oh, warte mal, kann ich den Part nicht auch noch übernehmen? Und den auch noch? Am liebsten hätte er jede Nummer von vorne bis hinten alleine gesungen. Im Vergleich dazu sangen die anderen mehr oder minder lax ihr Ding runter und waren froh, wenn sie wieder in der Küche zum Rauchen konnten. Irgendwann um Mitternacht, wir hatten fast 10 Stunden nonstop an dem Album gearbeitet, kam ein allgemeines Puh aus der Gruppe. »Mensch«, meinte Nektarius, »ich bin total fertig.« »Ja, fix und fertig«, klingte sich Juliette gleich ein. »Wir brauchen mal einen Break.« »Okay«, meinte Mr. Kübelböck, »wenn jetzt alle sowieso eine Pause machen, dann lege ich mich direkt mal ein halbes Stündli aufs Ohr. Sag Bescheid, wenn's weitergeht.« Er machte einen auf »Hasta la vista, amigos«, dann schob er ab Richtung Mercedes-Nightliner-Bus. Den hatte die Plattenfirma BMG, den Superstar-Kandidaten, vor die Tür gestellt, damit sie sich bei Bedarf etwas ausruhen konnten. Nach einer halben Stunde, in der ich mit Grazia, Daniel Lopez, Nicole und Alexander in der Küche gesessen hatte, musste ich mal auf die Toilette. Mensch, Dieter, dachte ich, wenn du jetzt schon aufstehst, guckst du bei der Gelegenheit gleich mal, was der kleine Daniel so treibt. Und siehe da, anstatt wie angekündigt Matratzenhorchdienst zu machen, saß er in der Bankreihe eingeklemmt, neben sich auf dem Sitz den Kassettenrekorder und war am Üben wie ein Wilder. »Ich dachte, du wolltest schlafen, Daniel«, meinte ich zu ihm. »Ja, aber ich konnte diese Stelle hier noch nicht gut genug.« Natürlich fand ich Daniels abgedrehtes Gerede von positiver Energie auch erst recht gewöhnungsbedürftig. Aber die Wahrheit dahinter ist doch, der Junge war einfach clever. Er schnallte viel früher als alle anderen Kandidaten, wenn ich mich dahinstelle und mein Titelchen so trällere, wie alle anderen ihre Titelchen so trällern, dann bin ich im ICE-Tempo draußen. Also sorgte er für eine gute Show auf und auch hinter der Bühne. Zu Top of the Pops in Köln zum Beispiel erschien er als eine Art schwuler Robin Hood. Enges gestreiftes T-Shirt mit tiefem Ausschnitt. Dazu knappe weiße Hose, die kurz unter dem Knie endete. Alles Abteilung, knacke die Knack. Das fand ich dann doch des Guten zu viel. Mensch, Daniel, versuchte ich es ganz behutsam. Ich hätte da noch ein paar hübsche T-Shirts in meiner Garderobe. Wirf doch mal einen Blick drauf, vielleicht gefällt dir da was von. Nö, danke, meinte Daniel nur. Okay, dachte ich, meine Klamotten sind ihm wohl zu normal. Vielleicht kann er sich ja für die T-Shirts von Estefania erwerben. Du, die Estefania hat aber auch noch paar super geile Sachen dabei. Wirf doch mal einen Blick drauf. Daniel wühlte ein bisschen in Estefanias Koffer rum, dann guckte er auf und meinte nur wieder, nö. Naja, wer nicht will, der hat schon. Soll er halt in seinem Tuki-Tuki-Ken-Outfit auftreten. Mit diesem Gedanken beendete ich meine junge Karriere als Fashionberater. Nun verstehe ich ja, dass jemand trotz guten Zuredens seinen eigenen Kopf behält. Doch selbst als Minuten später aus Versehen heißer Kaffee aus Daniels jungfräulich weißer Hose spritzte, zog er das verdammte Ding nicht aus. Akutes Problem in diesem Moment, die Sendung sollte in ein paar Minuten losgehen. »Hey, gebt mir schnell was anderes«, hätte ich an dieser Stelle gerufen. Doch nicht zu Daniel. Nee, ich will aber diese Hose, schmollte er. Diese Hose und keine andere. Das Ende vom Lied war, irgendein Regieassi rubbelte mit einem Prillappen wie wild auf Daniels Oberschenkel rum. Schließlich kam noch das Plätteisen zum Einsatz, um alles trocken zu dämpfen. Als dann alle Superstars der Reihe nach wie die Entchen auf der Bühne erschienen, machte das Publikum bei Alexander und Co. jeweils artig Klatschikowski. Bei Daniel allerdings Trampel, Trampel, Johl, Johl ging die Post ab. Dazu noch ein paar Plakate »Daniel, mach mir ein Kind«. Manchmal führte Daniel Spiel mit den Geschlechtern, unterstützt durch Nana Muscuri-Brille und Föhnfrisur à la Dagmar Berghoff, auch zu total skurrilen Verwechslungen. So waren wir mal zu dritt mit Superstar-Kollegin Grazia in die RTL-Sendung »Die 10 bewegendsten Ereignisse des Jahrhunderts« eingeladen. Außerdem Gäste Topmodel Heidi Klump, Sepp Maier, Peter Ustinov, Sir Bob Geldof. Letzterer sollte mal wieder über seine Live-Aid-Geschichte von Anno Domini 1985 plaudern. Geldof kam rausgeschlurrt auf die Bühne, die dreckigsten Fingernägel, die ich je gesehen hatte, und Haare, als ob die Würmer drin rumkrabbelten. Erst küsste er Grazia, weil er sah, aha, Titten, Frau. Küssen. Dann sah er Daniel und dachte wohl, aha, lange Haare, Mädchen, auch küssen. Und knutschte ihn volle Kanone ab. Wobei ich gestehen muss, wenn Daniel und ich uns begrüßen, dann umarmen wir uns auch. Ich habe ihm sogar schon mal einen Kuss auf die Wange gegeben, aus Versehen. Fand ich gar nicht so schlimm. Und außerdem, wenn Bob Geldof Daniel küssen darf, dann ich doch wohl erst recht. Wer jetzt jedoch denkt, aha, ich habe den Daniel durchschaut, der irrt total. Es geht bei ihm nicht nur um Show und Schrägsein. Wenn er sich bunt gedresst wie ein Kanarienvogel präsentiert, entspricht das durchaus seinem Schönheitsideal. Was das angeht, ist er sogar noch eitel und sehr verletzlich. Wochen nach dem Ende von Superstars war Daniel mit Estefania im Ufa-Kino am Hamburger Gänsemarkt. Daniel versteht sich mit Estefania super, quasi von Frau zu Frau. Auf die hält er ganz große Stücke. Und sie mag ihn auch sehr. Er weckt in ihr mütterliche Beschützerinstinkte. Die zwei wollten sich gerade Tickets für Goodbye Lenin kaufen. »Ey, du alte Schwuchtel, hau ab hier, oder wir machen dich platt«, schrien irgendwelche Macho-Türken durchs Foyer. »Oh, du bist doch der aus den Superstars. Kannst du uns nicht ein Autogramm geben?«, tippen ihm gleichzeitig irgendwelche dunkelhaarigen Mädels auf die Schulter, ganz offensichtlich die Freundinnen der Rumbrüller. »Mensch, ihr könnt mich alle mal«, schrie Daniel fassungslos. Er war total verletzt und verließ das Kino ohne Autogramme, aber auch ohne Goodbye Lenin. Sowas ist natürlich immer nur der Anfang. Ich krieg da ein ganz mulmiges Gefühl. Ich weiß ja, wie das mit Thomas Anders und Modern Talking in den 80ern war. Wenn Thomas auf die Straße ging, dann klatschte ihm der Flying Shit nur so um die Ohren. »Ey, du schwule Lippenstiftsau, wir hauen dir auf die Fresse, du blöde Tunte!« Mit dem Resultat, dass Thomas nicht mehr gerne nach draußen ging und Daniel, der wahnsinnig gerne Schottenröckchen und lustige Ringelpullis trägt, der einen Kulturbeutel hat, in dem bestimmt mehr Düfte und Cremes drin sind, als im Schminkentäschchen von Victoria Beckham, der piekst natürlich auch das Macho-Zentrum. Das Einzige, was Daniel selbst an seinem Äußeren stört, sind seine Öhrchen. Irgendwann rückt er mal raus mit der Sprache. »Sag mal, Dieter«, meinte er so, »würdest du dir an meiner Stelle die Ohren verschönern lassen?« »Also, ich weiß nicht«, antworte ich ihm. »Ich finde die nicht schlimm, aber wenn du willst, kostet vielleicht 1500 Euro. Und wir finden garantiert auch einen Sponsor, so www.osterhasen.de.« Wobei, auf solche Scherzchen konnte Daniel ja gar nicht lachen. »Wie meinst du denn das?« kam es gleich unsicher. So machte ich es mir zur Angewohnheit, bei Telefonaten immer »Oh Danny Boy, wie ist mein kleiner Danny Boy denn heute drauf?« in die Leitung zu singen. Neben Ehrgeiz und Verletzlichkeit zeichnet Daniel noch eine dritte Eigenschaft aus: Cleverness. Jeder kleine Pupser in der Musikbranche, der vorhat, in 3 Jahren mal eine Single für Mexiko Nord aufzunehmen, hat mindestens 25 Anwälte und 3 Manager. Das ist der Fluch der Branche und der Grund, warum vielversprechende Karrieren schon nach den ersten Schritten beendet sind. Viel zu viele Leute, die in einem und demselben Brei rumrühren. Nicht so bei Daniel Kübelberg. »Pass auf, Daniel«, erklärte ich ihm mal, »wenn deine Plattenfirma dein Album vor deiner zweiten Single rausbringt, dann ist das super blöd für dich. Diese Single hat nämlich keine Chance mehr auf Platz 1 der Charts. Denn wenn alle schon das komplette Album besitzen, wer kauft denn dann im Nachhinein einen einzelnen Song?« »Ah ja, so, machte Daniel. Dann stellte er sich mit seinen 17 Jahren vor die gesamte Geschäftsführung der BMG, zusammen 1,5 Jahrhunderte alt, und schmiss die komplette Marketingstrategie über den Haufen. »So«, meinte er, »das wird jetzt genauso gemacht, wie ich mir das vorstelle. Erst die Single, dann das Album, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen.« »Jawohl, kein Problem, sofort doch. riefen alle und machten Bückling, dass es in den Bandscheiben krachte. Ich staunte nicht schlecht, denn einen Tag vorher hatte ich noch mit dem obersten Geschäftsführer der BMG, meinem Freund Andy Selleney, telefoniert. Wir hatten uns tüchtig in die Wolle gekriegt. Nee, hatte Andy gemeint, so und nicht anders. Erst Album, dann Single. Und alle meinten, das ist ja wohl voll bescheuert. Argumente waren ihm abgezischt wie Wasser auf einer heißen Herdplatte. Daniel hatte instinktiv die Lage richtig gepeilt und klug mit seinem Image gespielt. Der Typ ist unkalkulierbar. Wenn wir jetzt nicht Ja sagen, dann fliegen uns die Verträge um die Ohren. Dann sagt er, leck mich, und geht zurück in seine Kinderpflegestation. Das war wohl die vorherrschende Meinung. Zum Vergleich, eine Woche später hielt die Superstar-Gewinner Alex den identischen Vortrag. Ra, 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 bra, bra, bra. Erst deine zweite Single, dann das Album, Alex. Alles andere ist tödlich. Ja, klasse, danke Dieter für den Tipp, sagte Alex. Mein Management wird sich darum kümmern. Und was war? Als erstes erschien das Album, die spätere Single landete nur auf einem schwachen 9. Platz. Das kann nix, das Management von Alexander, regte sich Daniel dauernd auf. Die schaden ihm, die machen nur Murks. Bei all seinem Ehrgeiz und seiner Cleverness war Daniel nämlich kein Egoist, sondern er hatte auch noch ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Von Anfang an herrschte große Sympathie zwischen den beiden. Daniel fühlte sich als die Mama von Alex, obwohl der 2 Jahre älter war als er. Der Alexander, der ist nicht lebensfähig allein. Ich muss da sein, ich muss ihm beistehen, erklärte er mir immer wieder. Gern auch kaufte er Alexander Geschenke. Sogar seine eigene Karriere stellte er für Alex hinten an. Ging es um das Erscheinungsdatum einer seiner Singles, fragte er mich immer, sag mal, können wir denn an diesem Tag wirklich rauskommen oder schadet das vielleicht der Platte von Alexander? Aber als Alex während der Superstar-Tournee in einem Artikel verriet, so sieht meine Traumfrau aus, explodierte Daniel regelrecht. Er warf die Arme in die Luft wie eine Diva und schimpfte, mit dir rede ich kein Wort mehr. Dann warf er eine Rolle Prinzenkekse nach Alex und ließ als Zugabe noch ein paar Erdnussflips folgen. Danach versöhnten sie sich aber wieder. Bis Daniel in Köln an Alex Hotelzimmer vorbeiging. Durch die geschlossene Tür hörte er ein Stöhnen einer Frau. Er lauschte ein paar Sekunden, dann drehte er vollkommen durch und trommelte an die Tür, bis Alex die Tür aufriss. Woraufhin er auf Alexander weiter trommelte. Du Schuft, du Verräter! Nach einem kurzen Handgemenge flüchtete Daniel aus dem Hotel und lief völlig verzweifelt, einsam und weinend durch Köln. So bekam er nicht mit, dass Alexander nur ein Porno auf Pay-TV geguckt hatte. Auch zwischen Daniel und Finalistin Grazia war es anfänglich heiße Liebe. Mittlerweile ist es Carpaccio, kalte Gemüsensuppe. Bei ihrem Ausscheiden aus dem DSDS-Finale zerdrückte er noch dicke Krokodilstränen. Schon 8 Wochen später meinte er zu mir, »Ey Dieter, die ist irgendwie voll komisch geworden. Die schmust sich immer an mich ran und ist ganz lieb und säusel-säusel, wenn die Kamera läuft. Und ist die Kamera aus, rückt sie wieder ab.« Diese Erfahrung hinterließ wohl Spuren. In seinem TV-Werbespot für Müllermilch sollten ursprünglich 3 seiner Superstar-Kolleginnen als Komparsin mitspielen und dafür je 20.000 Euro kriegen. Als es darum ging, welche 3, kriegte ich jeden Tag einen neuen Anruf von ihm. Also, die muss wieder raus wegen dem und dem und die muss wieder raus wegen das und das. Dafür nehmen wir die und die. Schlussendlich waren alle draußen. Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich mit Daniel im Studio. Er sang eine Strophe. Dann guckte er zu mir rüber und fragte stolz, na, wie findest du das? Och ja, ganz gut, meinte ich. Das ist nicht gut, das ist klasse, brüllte Daniel mich daraufhin an. Sag mir, das ist klasse. Ja, Daniel, das ist oberklasse, das ist ganz toll, schrie ich. Ja, aber passt der Titel überhaupt zu mir, fing Daniel jetzt an zu zweifeln. Dann guckte er antwortheischend in die Runde. Ja, absolut, beruhigte ich ihn. Das ist der Hammertitel schlechthin für dich. Ich hoffe inständig, dass Daniel der Superstar-Gedanke nicht zu Kopf steigt. Seine Karriere begann nämlich nicht bei 20%, sondern gleich bei 200. 14 Millionen Zuschauer über Nacht auf Platz 1 der Charts. Doppel-Doppel-Doppel-Platin. Das ist wie die Spitze vom Mount Everest, wo es vorne und hinten und überhaupt nur noch runtergehen kann. Im Moment fängt Daniels Karriere gerade ein bisschen an zu schlingern. Bei der Kometverleihung im August in Köln wurde er sogar ausgebuht. Aber ich möchte nur daran erinnern, dass es den No Angels nach ihrem ersten Jahr in der Branche genau an derselben Stelle auch passiert. Bei solchen Veranstaltungen wimmelt es halt von beinharten Xavier Naidoo und Grönemeyer-Fans. Die würden sich eher die Hände abhacken, als bei einem Daniel Kübelböck zu klatschen. Ich mag Daniel und ich glaube an ihn. Und ich bin davon überzeugt, dass Deutschland in ihm ein großes neues Comedy- und Showtalent gefunden hat. Im Endeffekt jedoch entscheiden Publikum und Schicksal über seinen Erfolg. Ganz wichtig ist, dass er jetzt die richtigen Weichen stellt. Aber egal, was du machst, Daniel, halt die Ohren steif, mein Kleiner. Und wenn's ganz schlimm wird, kannst du immer bei mir anrufen, das weißt du doch, oder?